No, I talk to him by myself.
So ein Sturz, also habe ich mir gedacht, das, also meine Herzen gut gewinnt, dann bin ich unsterblich.
Wägt sie mich nicht mehr, oder wie schaut's aus?
Oh ja, aber wir müssen leider schon zum zweiten Durchgang.
Ja gut, so ein Wappler bin ich jetzt auch nicht.
Und wir sind auch der erste Sportverband der Welt, der klimapositiv wird.
Bei den Projektionen zum Beispiel, wie viele Skigebiete sind noch schneesicher? Da sind Ende des Jahrhunderts entweder ein Drittel noch schneesicher in Österreich, wenn wir nichts tun, oder zwei Drittel, wenn wir Klimaschutz betreiben.
Engagieren sich auch für Future for Friday ist Friday for Future.
Gestern beim Anfahren haben wir so gedacht, in 20, 30 Jahren gibt es noch den Abfahrtsport? Ich hoffe ja.
Diese Folge wird präsentiert von Atomic. Seitdem ich denken kann, bin ich auf Atomic-Ski unterwegs und dieser Ausstatter ist bei allem, was ich bis jetzt gemacht habe, immer hinter mir gestanden. In Sachen Klimaschutz sind sie, so wie wir alle, nicht perfekt, aber sie arbeiten hart an sich und sind am Weg in Richtung klimaneutrale Zukunft. Unter atomic.com/sustainability findet ihr Übersicht, wie Atomic versucht, Vorreiter im Bereich Klimaschutz zu sein. Was das Jörg schon mal sagen wird. Sehr geehrte Damen und Herren und alle dazwischen und außerhalb. Das ist die No Snow Show und meine heutige Gästin ist die Manuela Mandl. Hallo Manu.
Hallo Julian, freut mich sehr, dass ich da sein darf.
Danke, dass du da bist. Da starten wir gleich mal rein. Du bist Freeride World Tour Snowboarderin. Stimmt das?
Ja, genau. Ich war das bis dieses Jahr im Frühjahr, das heißt, heuer zählt es noch. Aber ich bin dieses Jahr im Frühjahr offiziell zurückgetreten. Also ich war über ein halbes Jahrzehnt auf der Tour und habe einige ganz gute Sachen und Erfolge gefeiert und einige gute Plätschen auch hingelegt. Das gehört auch dazu. Und jetzt bin ich noch immer Sportlerin, aber fahre nicht mehr aktiv die Tour mit.
Okay. Ja, was von deinen, glaube ich, bezeichnendsten Eigenschaften ist, dass du eigentlich aus Wien kommst, oder?
Ja, also nicht zu überhören, komplette Wienerin. Ich darf mich tatsächlich auch die erste geborene Wienerin mit einem Wintersport-Weltmeister-Titel bezeichnen.
Ja?
Das war 2018 und es hat sich eines zum anderen entwickelt. Ich habe natürlich auch viel Glück gehabt, habe das Glück gehabt, dass meine Eltern einen Zweitwohnsitz da im oberen Ennstal gehabt haben und ich am Dachstein sehr viel habe über Freeriden lernen dürfen von Locals, weil meine Eltern sind jetzt eigentlich nicht so die Personen, die gröber Skitouren gehen oder alpinistisch unterwegs sind, also gar nicht. Mhm. Sind halt ein bisschen am Skifahren. So. Mhm. Aber was sie schon gemacht haben, und das weiß ich nicht, ob man es heute noch so macht, also meine Mama hat mich schon mit knapp über einem Jahr in der Rückenkraxen zum Skifahren mitgenommen und also meine Geschwister und auch ich, wir haben auf jeden Fall schon in frühen Jahren gute Abgänge hingelegt, weil die Mama gestürzt sind oder der Papa sind wieder mitgeflogen und aber auch vornüber gesehen. Also ich weiß nicht, ob man das heute überhaupt noch darf, aber damals war es irgendwie anscheinend normal.
Habt ihr einen Helm aufgehabt?
Na.
Die Freerider.
Eingepackt auf der Piste und das Einzige, was wir gekriegt haben, wenn wir gejammert haben, dass es zu schnell oder zu kalt ist, ist so ein getrocknete Brot. Dings zum Knabbern halt, so ein Stückchen Brot, damit wir wieder stiller sind.
Also deine Eltern waren SkifahrerInnen?
Ja, genau. Also Mama und Papa haben halt hobbymäßig, waren sie einfach gerne am Berg.
Und wo warst du die meiste Zeit in deiner Kindheit?
Eben im oberen Ennstal, also Hauser Kaibling hauptsächlich, also Schlamming, Hauser Kaibling. Ich habe da dann auch miterlebt, wie das Skigebiet sich gewandelt hat im Laufe der Jahre, wie das alles größer geworden ist, dass er mittlerweile sind es vier zusammenhängende Berge.
Die Skischaukel.
Genau. Und das ist auch interessant, also auch so eine Rückschau halt, weil als Kind war das so ein ganz kleiner Tellerlift, der hat, weiß nicht, 100 Meter Länge gehabt, okay, schon ein bisschen mehr, 200, sagen wir. Aber das hat gereicht, oder? Wir sind in der Früh da rausgeschoben worden und sind dann da irgendwie, weil wir fertig waren und nicht mehr uns am Rühren können, weil wir da 500 Mal auf und ab gefahren sind, halt wieder zurückkommen und das war Abenteuer genug und jetzt sind halt Skigebiete auch ganz anders strukturiert, als das in den 90ern waren. Es gibt einfach breite Pisten, große Lifte, so ein bisschen die Kleinteiligkeit und das, also so die visuellen Reize sind andere. Man bewegt sich auch viel schneller auf Ski, weil es halt jetzt geht. Das war ja früher auch alles viel langsamer. Und das ist interessant, als Sportlerin so Entwicklungen mitzumachen. Es ist ja auch schön, jetzt dann so die ganz großen und tollen Skigebiete auch zu erleben, wo man so volle schnell von A nach B kommt. Und nicht mehr eine Dreiviertelstunde beim einzigen Sessellift anstehen muss.
Nee. Ja, glaube ich, Vor- und Nachteile. Also so wie es halt früher war, wie du gerade erzählst, deine Eltern haben dich halt einfach auf dem Lift mehr oder weniger allein lassen können und haben gewusst, wenn es 2 Stunden später wieder kommen, du bist noch da, oder?
Ja, voll, weil wir haben uns nicht unbedingt weiter weg traut dann. Oder ja. Uns ist zumindest gesagt worden, dass wir nicht weiter weg sollen.
Ja, aber es wird ja nicht weiter weg kommen, oder?
Also doch, da waren noch 3 Lifte weiter runter, hätten wir auch noch fahren können. Aber das war nicht, ich weiß nicht, das hat dann gepasst, oder? Weil wir haben da unser Ding irgendwie gehabt und haben unsere Schanzen gebaut und haben dann immer wieder Drohungen gekriegt, weil wir uns so aufgeführt haben, dass wir den Skipass entzogen kriegen, weil man, dann probiert man halt Sachen, also so wie es Kinder und wie man es halt macht, man probiert halt seine Grenzen aus und ich glaube, dafür ist halt Winter- und Bergsport eine super Möglichkeit zur Persönlichkeitsentwicklung, weil man seine eigenen Grenzen irgendwie erforscht, aber nicht per se mit einem Gegenspieler, oder? Also nicht so, normalerweise ist man vielleicht gegen die Schule, gegen Lehrer, streitet mit irgendjemand anderen und so am Berg ist es mehr so, man kommt an seine Grenzen, ohne gegen per se etwas zu sein.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, im Sport allgemein ein sehr großes Potenzial. Also man kann sich halt auspowern und einfach voll fertig machen, sich selber und schauen, wie weit man gehen kann. Und das aber in einer konstruktiven Art und Weise.
Ja, spannend. Ich glaube, wenn man Skifahren geht und nicht einmal von einem Liftler androht wird, die Liftkarten zu verlieren, dann war man nicht wirklich Skifahren.
Gott sei Dank sagt das Einheimischer zu mir.
Also das gehört schon irgendwie dazu, vor allem als Kind. Ja, finde ich schon. Wie viele Geschwister hast du?
2 jüngere und 1 ältere Halbschwester. Und wir waren immer so ein Haufen Cousins und Cousinen auch.
Ja.
Das heißt, ich bin ja ursprünglich Skifahrerin. Also bis ich 14 war, bin ich Ski gefahren. Ich kann auch volle Gutbindungen einstellen, weil die waren nämlich immer irgendwie falsch. Und dann ist mir erst auf der Piste draufgekommen, dass das jetzt Kind, Ski, Skischuh, irgendwas passt nicht zusammen.
Ja.
Und dann habe ich mit einem Schraubenzieher oder mit einem Schilling-Ding damals noch die Ski wieder eingestellt.
Das heißt, wenn du für die Karriere danach noch was suchst, kannst du bei mir das Fall als Technikerin anfangen.
Auf jeden Fall, sicher, da ist ich habe auf jeden Fall alle Kenntnisse.
Jawohl. Ja, werden wir gleich eine Bewerbung aussehen.
Ja, genau. ja, wäre vielleicht einmal besser nicht, außer es ist irgendwie ein Plan, dass das Risiko beim Abfahren verringert werden soll, weil man wesentlich langsamer sein soll, weil die Manu gewachselt hat.
Ja, schauen wir mal, vielleicht wird es irgendwo gebraucht. Du wärst auf jeden Fall wahrscheinlich die erste weibliche Servicetechnikerin. Im ÖSV. Vielleicht liege ich falsch, aber ich kenne keine.
Ja, das ist ein anderes Ding, das ist etwas, was mich halt persönlich irgendwie sehr, also das ist einfach ein Punkt, also dass überhaupt so wenige Frauen in so vielen verschiedenen Positionen im Sport sind, das ist einfach sehr anstrengend und es wird immer besser, aber gerade ja, Technikerinnen kennen jetzt auch nicht wenig, es wird in allen Sportarten immer besser, aber immer noch viel zu wenig. Und ich finde es halt so mega schade, weil eigentlich will ich gar nicht so dieses Thema in den Vordergrund rücken, oder? Dass es halt auch Gleichberechtigung im Sport geben sollte. Nur mich nervt es halt so, weil Sport halt urschön ist und voll viel Spaß macht und man gute Freundschaften hat und super gute Zeit und ein Zugewinn an Lebensqualität, der halt irgendwie durch strukturelle, gesellschaftliche Vorgaben, Benachteiligungen irgendwie, es ist ja nicht so klar zu fassen, einem Teil der Bevölkerung wesentlich weniger zur Verfügung steht irgendwie. Obwohl es ja da wäre, aber halt wesentlich weniger angenommen, ausgeführt wird, wie auch immer.
Ich glaube, dass das ja sehr viel an der Erziehung liegt, dass Frauen oft beigebracht wird, dass sie nicht so wirklich Hobbys haben sollten, dürfen. Habe ich in meinem Umfeld jetzt schon ein paar Mal wahrgenommen, dass bei Geschwisterpaare, wo eine Frau und ein Mann oder ein Bub nicht irgendwas, dass die Buben immer sehr viele Hobbys gehabt haben und sehr viel ausprobiert haben und jeden Sport und alles Mögliche ausprobiert haben und die Mädchen das gar nicht so erlaubt worden ist, einmal, weiß ich nicht, ein Skateboard geschenkt zu kriegen, wenn sie es einbildet oder ein Schnitzwerkzeug oder ähnliches.
Ja, also es wird halt bei Frauen tendenziell oder bei Mädels wesentlich weniger gefördert, dass sie, also alles, was mit ein bisschen mit Verletzung oder körperlicher Kraft oder so zu tun hat, wird einfach wesentlich weniger gefördert. Also Risikobereitschaft wird auch nicht ordentlich gefördert. Ja, ich meine, ich sage jetzt nicht, dass so schlau ist, wie sich dann halt manche jungen Burschen in der Pubertät verhalten, dass die einfach überhaupt gar kein Gespür haben. Um das geht es nicht. Aber so ein gesundes Ding, ein Selbstvertrauen, dass man sich ausprobiert, dass man seinem Körper vertraut, dass es nicht so schlimm ist, wenn man hinfällt oder umfällt oder runterfällt im Normalfall. Mhm. Dass eben Schnitzwerkzeug ist so was Klassisches, man, mit dem kannst du schneiden und dem kannst du wehtun und keine Ahnung und machst nicht irgendwas machen, was irgendwie ein bisschen so sanfter ist und wo du nicht mit irgendeinem Holzprügel aufs Stemmeisen einschlagst, weil keine Ahnung. Mhm. Ohne das ist eigentlich, also ich selber tue mir voll schwer, das zu fassen eigentlich.
Lieber mit einem Hammer Schnitzel klopfen.
Ja, genau.
Oder wie heißt das?
Ja, das Schnitzel, ja sicher, Schnitzelklopfer.
Ja, genau.
Ja, aber ich tue mir voll schwer, das wirklich so einzugrenzen, an was das genau liegt, wie unsere Gesellschaft funktioniert, weil ich bin auch in dem Bereich schon aktiv. Also ich mache immer wieder halt Workshops und Kurse für Frauen und Mädels oder halt Vorträge oder bin im Frauenministerium oder mit dem Frauenministerium in Kontakt für, das heißt Let's Empower Austria. Das ist so eine Role Model Initiative, wo halt einfach Frauen aus der Technik, aus dem Sport, eigentlich aus der Wirtschaft, viel mehr aus der Wirtschaft und aus der Technik als aus dem Sport, aber trotzdem einfach Frauen in Karrieren, in ganz normalen Karrieren, die jetzt eigentlich gute Karrieren sind, aber nur frauenuntypisch sind. Mhm. Bloß damit die Mädels einmal sehen, ja, okay, also das wird auch alles gehen. Und dass das halt nicht so, dass man sich halt traut, irgendwie auch ausgetretene Pfade zu verlassen.
Ja, voll.
Und obwohl ich da auch oft nicht so der Fan davon bin, so Ladies-only-Sachen, ich habe das jahrelang total mühsam gefunden. Mhm. Aber es ist schon so, dass es eigentlich in der Gruppendynamik gut funktioniert. Mhm. Und es war letztes Jahr auch der Sister Summit zum Beispiel, das war das erste Mal, dass...
War das in Kanada?
Ja, volle. Da haben sich zwei von der World Tour, eigentlich drei aus dem Freeride World Tour Umfeld zusammengetan, drei Frauen, und mal probiert so eine ungefähr 30 Athletinnen Ski, Snowboard aus dem Wintersportbereich gemeinsam an einen Ort zu bringen. Mhm. Und wir waren da dann, also es war so konferenzartig aufgebaut, auch mit weiblichen Guides und weiblichen, das waren so, also wir sind mit so Pistenraupendingern herumgeführt worden, das ist jetzt nicht besonders nachhaltig, aber ja, wo halt aber auch die Frauen diese Dinger herumgefahren haben. Ja. Und das war, also es war voll witzig, weil es waren einfach so komplett nebenbei in allen leitenden Positionen dort vor Ort einfach Frauen. Und das habe ich auch noch nie so gesehen. Also bei uns wüsste ich jetzt nicht so viele Pistenraupenfahrerinnen.
Wie hat sich das angefühlt für dich?
Ja, interessant und voll, also total normal. So irgendwie nicht mehr so hinterfragen, weil, ja, weil sie alle super Arbeit gemacht haben.
Ja.
Also und die weiblichen Guides halt auch super waren. Und ich meine, bei uns gibt es ja auch zum Glück immer mehr weibliche Bergführerinnen, aber es ist immer noch eine Ausnahmeerscheinung. Und es geht ja nicht, also ich finde ja jetzt nicht, also es geht ja um Gleichberechtigung. Es geht jetzt nicht darum, dass, also zumindest ich als trotz, also ich bezeichne mich als Feministin, aber ich habe jetzt nicht das Ziel, alles gleich zu machen wie Männer oder jede Wesensart zu übernehmen oder praktisch dann zu sagen, ja okay, jetzt müssen Frauen alles bestimmen. Also ich möchte jetzt da kein Matriarchat aufbauen, ich möchte einfach Gleichberechtigung in allen Bereichen und das unhinterfragt. Also, weil das ist schon auch, finde ich, also im Sport, ja, für ein Mädel ist das eh gut. Und das ist halt bitter.
Ja, ja, also es ist auch bei uns im Weltcup, die Damenrennen werden schon öfters einfach belächelt von einigen Herren.
Ja, obwohl es halt echt nicht, also es ist einfach nicht fair in so vielen verschiedenen Aspekten. Also es gab ja auch die Studie Gender Balance in der Sportberichterstattung.
Okay.
Die kann man online abrufen.
Ja.
Die ist ja auch von verschiedenen Ministerien gefördert worden und die haben wir letztes Jahr, habe ich die als Role Model mitpräsentieren dürfen. Mhm. Und da ist auch ein Fallbeispiel drinnen von zwei ÖSV-Sportlerinnen, die beide kleine Kristallkugel in ihrer jeweiligen Disziplin erreicht haben. Also sportlich gesehen exakt das Gleiche und dann die Berichterstattung gegenübergestellt und es ist über die Frau wesentlich weniger berichtet worden.
Ja.
Und vor allem auch in einem ganz anderen Kontext und das ist halt auch wieder, also von Frauen werden halt dann öffentlich die Sportlerinnen beim Nett-Dasitzen und Schauen zeigt oder in irgendeiner anderen Freizeitbeschäftigung oder beim Stehen mit dem Ski in der Hand oder mit dem Snowboard oder sonst wie und selten wirklich in Action. Mhm. Obwohl der Job in Action eigentlich ist. Ja. Und das ist halt auch eine Repräsentation von Körperbildern und Gesellschaftsbildern, die, ja, die man halt so multipliziert und dann halt alles verstärkt.
Ja, man reproduziert dieses Geschlechterbild.
Ja, und das Blöde ist ja auch, es ist ja auch gesellschaftlich, also abgesehen davon, dass für Frauen total viel Lebensqualität verloren geht, weil Frauen halt dann nicht ganz ihre Neigungen irgendwie, oder sich nicht so trauen, ihren Neigungen dann zu folgen und das nicht so zugelassen wird, es geht ja auch voll viel Potenzial verloren. Also rein an, wie wir als Gesellschaft zusammenleben und wie produktiv und positiv unser Zusammenleben sein kann, ist es ja total blöd, wenn ein Teil der Welt irgendwie ihrem Potenzial nicht folgt. Also ich meine, das kann ja keiner wollen. Also, ja,
ein Teil die Hälfte
ja,
der Menschheit.
Total sinnlos einfach. Ja.
Ja. Ja, für das, dass du eigentlich nicht so viel über das reden willst, bist du sehr aktiv und engagiert.
Ja, weil es mich halt so aufregt. Und weil ich halt dann, wenn mich Sachen aufregen, eben, also ich bin halt eine von den Personen, ich kann dann halt nicht immer, ich kann eigentlich gar nicht still sein.
Ja.
Und manchmal hinterher bereue ich es, ja, dass ich nicht einmal still war.
Das kenne ich von irgendwoher.
Ja. Es wäre auch interessant, ob eben die, also wenn halt die ganze Gesellschaft anders wäre. Und ich meine, man weiß ja, dass eigentlich ungefähr 80% der Gesellschaft per se für Klimaschutz sind. Also das ist jetzt eine Zahl, die ich in einer Schulung so gesehen habe, gehört habe. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich, also ich kann jetzt keine wissenschaftliche Quelle davon nennen, aber prinzipiell sind die Menschen dafür, oder? Und dann scheiden sich halt die Geister am Wie oder auch vielleicht am Realitätssinn,
ja,
wie also, man es gemeinsam macht.
Wir haben ja vor 2 Folgen in Reinhard Steurer da gehabt. Und der nennt das halt Scheinklimaschutz, weil er sagt, wir haben Umfragewerte, wenn es generell darum geht, ist Klimaschutz wichtig, dann haben wir sehr hohe Zustimmung in unserer Gesellschaft. Aber sobald es dann konkret wird mit Maßnahmen wie zum Beispiel Temporeduktion auf der Autobahn oder weniger Fleischkonsum oder wenn es um die Heizung im Haus geht, dann sinkt die Bereitschaft oder die Zustimmung gleich rapide und es lässt sich auf einmal keine Mehrheit mehr finden. Und ja, der Reinhard nennt das Scheinklimaschutz, weil die Leute zwar so deren, als ob es wichtig wäre, aber wenn es dann konkret wird und wenn es dann darum geht, dass sie irgendwie an ihrem Verhalten was ändern müssten, dann ist auf einmal keiner mehr dabei.
Ja, das ist sicher ein Problem und ich habe dazu einen ganz anderen Ansatz. Also ich persönlich probiere einfach, klimafreundliches Verhalten so zu präsentieren, soweit ich es halt kann, und mir Alternativen zu machen, dass es einfach viel spaßiger und angenehmer ist als klimaunfreundliches Verhalten. Und ich glaube, dass das eben durchaus im Weg ist. Und ich meine, mein konkretes Beispiel, was jetzt in Österreich im Normalfall ganz gut funktioniert, ist, ich habe Familie in Wien, ich lebe hier in Innsbruck, einen Großteil der Zeit, und ich pendel total viel. Und ich bin extrem froh ums Klimaticket, weil mit Klimaticket brauche ich 4:18 von Bahnhof zu Bahnhof und ungefähr 5 Stunden von Haustür zu Haustür. Das ist realistisch eine Zeit, die mit Auto knapp auch möglich ist, aber nur, wenn nichts dazwischen kommt. Und man muss ein bisschen rasen und es kommt fast immer was dazwischen und ich kann in der Zeit nicht einfach da sitzen und in aller Ruhe arbeiten, wie ich es im Zug machen kann. Das heißt, für mich ist es viel angenehmer, gemütlicher und praktischer, mit dem Zug da hin und her zu fahren.
Ja, und billiger.
Und günstiger in the long run.
Ja.
Also, und, oder auch eigentlich in the short run sogar.
Ja, voll. Also das Klimaticket kostet halt, weiß nicht, gute 60 Euro im Monat?
Nein, über 80.
Über 80? Vielleicht habe ich noch die Jugend.
Ja, ich glaube, ja.
Okay.
Die Erwachsenen müssen da ein bisschen mehr zahlen.
Ja, okay. Aber trotzdem, über 80. Wir sitzen da gerade in meiner Wohnung in Innsbruck und der Tiefgaragenstellplatz unter meiner Wohnung kostet 90 Euro im Monat. Und da hast du kein Auto und dann hast du keinen Sprit und dann hast du keine Vignetten und ja, also
das zahlt sich schon aus. Ja, Autos sind auf jeden Fall ein mega teurer Luxus. Es wäre halt schön, wenn es einfach mehr Modelle gäbe und da ist zum Beispiel ja Innsbruck auch schlechter als Wien, was einfach Carsharing oder so betrifft.
Ja.
Weil ich meine, du weißt das selber, aber bei mir ist das auch dann doch immer wieder ein Problem gewesen oder ist es immer wieder in den Zeiten, wo ich kein Auto besessen habe, war es mir einfach nicht möglich, adäquat mit meinem gesamten Material zu Shootings zu kommen, wo ich um 4 in der Früh anrücken muss. Das geht halt dann nicht. Und dann gibt es halt schon ÖBB, Rail Drive und so, das kann man dann machen. Aber ab dem Punkt, wo man dann 2, 3, 4, 5 Tage irgendwo bleiben will oder im Auto schlafen,
das wäre schwierig. Ja. Das wäre fein, wenn es da noch mehr Auswahl und Modelle gab. Stimmt.
Und andererseits sind wir halt trotzdem, ich finde, das muss man schon auch sagen, in Europa allgemein mit dem öffentlichen Verkehr gesegnet. Also wir haben ja einmal sogar für Protect Our Winters das Freeride World Tour by Train gemacht. Das ging, weil das genau post-Covid war und da die Wettbewerbe nur in Europa waren. Irgendwie so war das, glaube ich. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall sind wir zu allen Bewerben in Europa mit den Öffis gefahren. Und einen Teil der Strecke war auch eine amerikanische Kollegin, die Erika Weikender, mit dabei. Und die war, hat halt so gesagt, so, ja, Leute, eh schön und gut. Aber in den USA geht das nicht mal. Da gibt es den öffentlichen Transport so in der Form nicht. Das ist einfach nicht machbar. Und auch in Europa sind wir an unsere Grenzen gestoßen, weil zum Beispiel eigentlich in den französischen Zügen unter Normalbetrieb darf man seine Ski nicht mitnehmen. Also der Teil der Züge. Und das war halt, ja, also ja, das ist halt irgendwie gegangen, weil das war Nachtzug und durch Covid war halt nur halbe Belegung. Und dann haben wir das irgendwie alles da in so ein Abteil stopfen können. Aber es ist jetzt nicht unbedingt dafür ausgelegt in Europa, dass man mit viel Gepäck von A nach B mit öffentlichem Verkehr fährt. Also.
Okay. Ich habe einmal gehört, dass es von der ÖBB auch schon so einen Service gibt, wo es dein Gepäck abholen bei dir daheim und dann zu dein Hotel oder so bringen.
Das ist sicher gescheit und ich habe das noch nie ausprobiert,
ehrlicherweise. anscheinend ist es nicht wirklich günstig.
Ja, und das ist halt die nächste Frage. Ich bin da so geteilt, also habe da auch einen sehr großen Bias einfach zwischen dem, was wir halt, also mein Bias ist einfach, ganz viele Dinge, die wir tun, machen wir, weil sie uns Spaß machen. Ja? Die haben jetzt keinen tieferen Nutzen, außer dass es uns Freude am Leben bereitet. Sind die dann wirklich nötig? Aber genau, das ist dann genau der andere Punkt. Ich meine, was ist dann der Sinn des Lebens, wenn es nicht irgendwie Freude machen soll? Also deswegen muss man halt schauen, dass man eben Rahmenbedingungen schafft, dass eben klimafreundliches Verhalten Spaß macht und angenehm ist. Und dann kann man es halt auch tun.
Voll. Stimmt. Wir sind jetzt schon ziemlich abgeschweift. Eigentlich wollte ich noch ein bisschen drüber reden, wie es dazu gekommen ist, dass du, warum hast du zum Snowboarden gewechselt, wenn du auf Ski aufgewachsen bist?
Also, das war, ich habe mit Snowboarden begonnen, weil ich irgendwie mit Ski damals nicht mehr gewusst habe, was ich weiter tun soll. Weil das Zeiten waren, da, also wir haben noch keinen Computer daheim gehabt oder nicht wirklich. Und ich habe diese, ja doch, stimmt nicht, wir haben einen Computer gehabt, aber das war eine Zeit, wo YouTube noch ungefähr eine Stunde gebraucht hat zum Laden und ich außerdem den Computer nicht benutzen durfte. Und ich habe irgendwie keine Inspiration mehr gehabt, was ich jetzt mit Ski weitermache, weil ich habe halt ordentlich Skifahren, also ich kann halbwegs ordentlich Skifahren, ich kann Schwünge fahren und ich war im Tiefschnee fahren und dann habe ich irgendwie nicht mehr so genau weiter gewusst. Dann habe ich mir gedacht, ja, dann fahre ich halt jetzt einmal Snowboard, weil das ist halt was Neues. Und dann war das eher am Anfang extrem, extrem mühsam, weil man lernt zwar sehr schnell so ein bisschen Snowboarden, aber dann fällt man super oft hin und hat viele Verkannte und hat dann oft einmal richtig grausliche blaue Knie und blauen Popo und wie auch immer. Also ich bin da kein Naturtalent in dem Ganzen. Und habe es dann aber irgendwie genossen, mich eben über das hinaus zu arbeiten, oder? Dass das voll die Herausforderung war und dass mir das urschwer gefallen ist und dass ich eigentlich nicht, also eben, es war gar nicht einfach, auch den Kopf irgendwie dazu zu bewegen, weil instinktiv will man sich als Mensch immer ausdrehen und gerade drehen und nach vorne schauen. Und beim Snowboarden und allen Brettsportarten ist man seitlich und arbeitet komplett anders, was das Gleichgewicht und so betrifft. Und es hat mir dann aber volle taugt und dann halt auch das erste Mal so Tiefschnee fahren und Powder, wenn das halt funktioniert, das war halt schon sehr cool, weil die Ski, die ich gehabt habe, wo ich so 13, 14 war, die waren halt nicht die mit heutigen Powderlatten vergleichbar.
Stimmt. Also Snowboard ist echt ein sehr geiles Gefühl, wenn man im Powder damit unterwegs ist. Da schwimmt man so schön, da flügt man fast.
Voll, es ist ein sehr gutes Gefühl von Schwerelosigkeit. Ja. Und das ist aber auch das, was ich am Wintersport so geil finde und warum ich eigentlich auch finde, dass so viele Leute wie möglich dieses Gefühl von Rutschen am Schnee in irgendeiner Form ausprobieren sollten. Weil genau das ist es halt. Das Runterrutschen und Runtergleiten ist halt einfach so cool. Und das ist irgendwie sogar ein bisschen wurscht, ob man es auf Ski, Snowboard oder Rodeln macht. Mhm. Es ist allgemein voll cool, weil man hat halt diese Dynamik und die Bewegung nach unten und ist in der eigenen Verantwortung, das zu steuern und langsamer zu machen. Und das ist eigentlich eine gute Parabel für, wie die Welt überhaupt ist, ja, weil die Dinge bewegen sich weiter, alles ist immer im Fluss und es ist dann die eigene Verantwortung zu steuern, zu bremsen und wahrzunehmen und zu agieren. Hm. Und das kann man sonst in wenigen Sportarten. Also normalerweise muss man erst Kraft aufwenden und dann passiert was. Und zumindest in heutiger Zeit, wenn man nicht mehr auf den Berg gehen muss, sondern rauffahren kann, wendet man eigentlich kaum Kraft auf und dann passiert schon was.
Stimmt.
Ja, das ist halt auch so cool, wenn man das erste Mal sieht, wenn Leute mit irgendwas das erste Mal am Schnee sind oder überhaupt Schnee das erste Mal in ihrem Leben erfahren. Also ich war in meinem Studium in Kopenhagen und da waren halt auch Gaststudierende aus Thailand, die hatten halt noch nie in ihrem Leben mit Anfang 20 Schnee gesehen. Mhm. Und das Erste, was die gemacht haben, war so, boah, Schnee, okay, kneten Dings und dann haben die schon angefangen loszulaufen und zu rutschen, oder? Also zu gleiten, weil es einfach cool ist. Und das war die erste Reaktion von denen.
Ja.
Also, dass das Herumgleiten halt sofort da war. Ja,
ja, wie ein Instinkt.
Ja, ohne dass, also ich habe das jetzt nicht irgendwie, ich war halt nur so, okay.
Ja. Nice. Ja, dann hast du Snowboarden gelernt, bist dann gleich einmal Contests gefahren?
Na, erst relativ spät. Ich habe am Anfang ganz normal in Wien weiter Schule gegangen, war in den Winterferien im Schnee, habe dann in Wien studieren begonnen, Architektur und habe dann auch parallel dazu einfach weiter Freunde in den Bergen gehabt und auch einen Partner, der auch gern Ski gefahren ist. Und ich war halt am Snowboard und war dann viel mit denen in allen Winterferien unterwegs. Und wenn man studiert und dann, weil man irgendwie lieber in die Berge ist, als ein Praktikum zu machen, auch den ganzen Februar frei hat, dann kommt da schon ganz schön viel Zeit zusammen. Und dann haben die irgendwann mal gesagt so, hey Manu, magst du eigentlich einmal auf einen Contest mitfahren? Und ich war so, okay, was ist das? Damals hat man auch Fotos gemacht und Bewerbungsmappen zu Freeride World Qualifiern geschickt, um Startplätze zu bekommen.
Wirklich?
Mhm, da gab es noch nicht so. Das war genau das erste Jahr, wo die einzelnen Wettbewerbe überhaupt miteinander kommuniziert haben.
Okay.
Die ersten Jahre, ja. Und dann
so, aber haben so die dann schon Qualifier geheißen?
Ich glaube, das erste Jahr schon, ja. Also, okay. Die haben schon, die waren einzelne Bewerbe, aber waren schon zusammengefasst in einer Serie, ja.
Magst du kurz erklären, was Qualifier heißt?
Genau, also Freeriden ist ja eine Sportart, die abseits der gesicherten Pisten stattfindet. Und Wettkampf-Freeriden oder Tiefschneefahren, würde man bei uns eigentlich sagen, Tiefschneefahren mit über Steine springen. Und Wettkampf-Freeriden ist so, dass die Athleten und Athletinnen einen Startpunkt und einen Endpunkt auf einem Berg vorgegeben haben. Und zwischen diesen beiden Punkten darf man eigentlich tun und lassen, was man möchte, im Normalfall. Und wer dann am schönsten, mit der schönsten Linie, mit den meisten Tricks, den wenigsten Fehlern und dem meisten Flow, also Fluidity, als Runterfahrt, also eigentlich am coolsten Runterfahrt, die Person hat gewonnen. Das Ganze wird von normalerweise drei Judges nach einem gewissen Kriterium bewertet. Mhm. Und so läuft halt ein Wettbewerb ab. Vorher wird der Hang gesichert mit Lawinenkommission. Und seine Line, eben die man runterfährt, sucht man aus, indem man normalerweise am Gegenhang sitzt mit einem Fernglas und sich das anschaut und einprägt, weil wir dürfen den Hang nämlich vor dem Bewerb nicht befahren. Mhm. Und das ist auch das Besondere, weshalb eben so dreidimensionales Vorstellungsvermögen keine schlechte Skill ist in dem ganzen Sport. Ja. Und Orientierungsfähigkeit.
Das ist, glaube ich, extrem schwer, wenn man sich vom Gegenhang eine Linie sucht und die dann versucht wieder zu finden, wenn man währenddem man runterfährt. Das schaut ja dann ganz anders aus, oder?
Ja, also man lernt mit der Zeit den Berg einschätzen, weil das ist ja auch das, was man eben im Tourengehen und so im Freeriden halt auch macht. Also im Normalfall probiert man nicht total blind irgendwo reinzufahren, weil das kann halt dann schief gehen von Lawinengefahr und auch Absturzgefahr her. Mhm. Aber man lernt das auch mit der Zeit, dass man so eine Line sich wie in so ein Gedicht einfach einprägt. Also man prägt sich ein, wie ein gewisses Stück Fels aussieht, wenn das irgendwie markant raussteht oder von welchem Punkt man in welche Richtung am gegenüberliegenden Berg fahren muss, auf der gegenüberliegenden Bergspitze oder Liftstütze oder wie auch immer. Hm. Und so funktioniert das dann. Und heutzutage oder in den letzten Jahren ist es sowieso auch alles viel leichter geworden, weil also privat dürfen die Riderinnen halt keine Drohnen zum Face-Check verwenden, aber es wird Drohnen-Footage bereitgestellt normalerweise. Okay. Das heißt, mittlerweile sieht man halt auch tatsächlich aus der eigenen Perspektive den Berg, zumindest am Bildschirm. Hm. Was dann immer noch nicht so ganz viel hilft, weil ja Steilheiten total verzerrt werden. Mhm. Aber es ist viel leichter als früher, weil was auch ganz viele Leute unterschätzen ist, man sieht ja mehr vom Berg, wo von unten betrachtet, wo er steil ist. Und sobald es flach wird, einfach durch den Winkel, durch den Blickwinkel, schaut das viel kürzer aus.
Ja.
Und das heißt, wenn man das irgendwie nicht im Kopf hat, dass das oder keine Drohnen-Footage oder so hat, dann kann es einem passieren, dass man halt runterfahrt, steil und sich denkt, cool, ich bin richtig. Zack, und dann biegt man ab und dann ist aber irgendwie 70 Meter lang relativ flach und das hat man irgendwie nicht bedacht und dann ist man total aus dem Konzept, weil eigentlich hätte es ja nur ein Turn sein sollen und jetzt sind es aber irgendwie 7 und dann ist da hinten der Orientierungspunkt und der ist total weit weg und ist es dann überhaupt noch der richtige? Und sobald man zum Nachdenken anfangen muss, ist meistens vorbei.
Ja, ich glaube, zum Nachdenken hast du nicht viel Zeit während so einem Run, oder?
Ja, wenn man dann eben ins Zweifeln kommt und auf einmal mehr Zeit ist, als man denkt, leider schon.
Ja, okay.
Mhm. So flache, also so Hänge, die steil sind und abflachen und wieder steil werden,
ja,
sind super schwer zum Orientieren.
Okay.
Und während so steile, wenn die auch nicht rollen und man eigentlich von oben bis nach unten durchsieht, dann ist es eh relativ einfach, weil ich meine, runter muss man und man weiß, in welche Richtung ungefähr und dann kann man eh nicht mehr viel machen. Also,
ja, ich glaube, das ist trotzdem nicht so easy.
Ja, man kann super gut trainieren und üben auch.
Ja.
Das ist halt auch das Coole. Es ist eines von den Skills, wie ganz vieles im Sport, was man durch Übung einfach wirklich verbessern kann.
Mhm. Das glaube ich, ja. Ich glaube, da hilft dann die Erfahrung sehr.
Ja, die Erfahrung und es ist halt auch immer so lustig, eben so wie jetzt, das zu erklären, weil natürlich Leute dann irgendwie so Aufzeichnungen von Freeride Qualifiern oder der Freeride World Tour oder in Österreich viel von den Open Faces oder so anschauen oder in den Live-Übertragungen oder im Livestream sehen. Voll viele wissen ja nicht oder haben das einfach nicht in ihren Gedanken drinnen, dass da Leute das erste Mal das Stück Berg in ihrem Leben runterfahren.
Mhm.
Und dann ist das schon viel beeindruckender, weil
ja, stimmt.
Was dann halt da manche rauslassen, ist halt schon sehr cool.
Ja.
Also, und das ist auch super. Also ich freue mich gerade voll, dass so in meiner Sportart erstens der Frauenanteil immer höher wird und einfach steigt und ich das auch tatsächlich so spüre am Berg und als Sportlerin, dass das normal ist, dass einfach mehr Mädels in einer Gruppe sind und mehr Frauen in einer Gruppe sind und das letztes Jahr irgendwann zufällig mal passiert ist, dass wir irgendwie zu sechst am Berg waren und es waren 4 Frauen und 2 Männer, ohne dass wir das abgesprochen hätten. Hm. Und andererseits, dass das Niveau immer weiter steigt. Also es ist super cool zu sehen. Es ist auch ein bisschen wahnsinnig, weil manche Dinge jetzt einfach abzogen werden am Berg, also was Tricks im freien Gelände und so betrifft, die so viel Skill brauchen. Und das ist echt unglaublich zum Anschauen. Also voll cool.
Die Freeride World Tour ist ja eigentlich so wie der Weltcup.
Genau, die Freeride World Tour ist mit dem Weltcup zu vergleichen und dann der Freeride World Qualifier ist sowas wie der Europacup.
Ja.
Und da gibt es verschiedene Wertigkeiten, die anhand von Sternen von 1 bis 4 sind und praktisch die 4 Sterne, beziehungsweise da kriegt man mehr Punkte und für die 1 Sterne, das sind so jedermann, jeder Frau Contest, kriegt man weniger Punkte.
Ja.
Man arbeitet sich halt langsam in diesem Ranking rauf und hat immer nur beschränkte Startplätze. Und kommt dann halt so, da gibt es noch eine Zwischenstufe, die heißt Challenger, da werden dann die Besten von diesem Qualifier, dürfen da mitfahren und von denen wieder die Besten in jeder Kategorie, das heißt, das sind Männer, Frauen, Ski, Snowboard, dürfen dann in die Freeride World Tour.
Mhm.
Und da ist ein ziemlicher Flaschenhals in der Qualifikation von den Freeride World Qualifiern und den Challengern zur World Tour, weil da dürfen halt bei den Skiherren 3 bis maximum 4 pro weltweite Region, von denen es 2 gibt, weiter. Und bei den meisten anderen Kategorien sind es nur 1 bis 2 Personen pro Kategorie. Bei Snowboard-Frauen ist sowieso, war es jetzt eigentlich über Jahre immer nur eine Person.
Ja.
Das heißt, man muss die Beste in ganz Europa und Ozeanien sein, um auf die World Tour zu kommen. Mhm. Im Contest fahren, ja.
Also man steigt ein mit so 1 Stern, das sind die ersten Bewerber, die man fahren kann, oder?
Genau, und da ist auch, die Startplätze werden nach First-Come-First-Serve-Prinzip vergeben.
Mhm. Und dann arbeitet man sich nach oben. 2 Sterne, 3 Sterne, 4 Sterne, Challenger.
Genau.
World Tour.
Ja.
Wie groß ist das Starterfeld dann in der World Tour, wenn Sie da nur 2 bis 4 qualifizieren können?
Also Skiherren sind es, glaube ich, 22. Snowboard-Männer sind es normalerweise immer 12. Skifrauen waren auch so ungefähr 12. Und Snowboard-Frauen je nach Jahr zwischen 6 und 8. Mhm. Die Zahlen, die ich jetzt dann nenne, das sind so Durchschnittswerte, das schwankt immer wieder ein bisschen. Also es sind manchmal auch nur 9 Snowboard-Herren oder nur 11 Skidamen. Das wird je nach Start, also das ändert sich einfach. Mhm. Der Grund dafür ist, dass ein gewisser Berg, weil der ja am Anfang des Bewerbs nicht verspurt ist, auch nur eine gewisse Anzahl von Fahrern und Fahrerinnen aushält, unter Anführungszeichen.
Bis er zerfahren ist.
Bis er zerfahren ist und das Ganze halt auch nicht mehr so super ausschaut. Mhm. Also,
bis die Landings zerbombt sind.
Genau, das ist dann das Nächste, weil halt die Landungen nicht hergerichtet werden. Wenn, es ist dann halt nicht mehr fair, es ist dann halt für die Nachfahrenden viel schwieriger als für die Vorfahrenden, obwohl es ist immer gut, 1, 2, 3 Spuren drinnen zu haben, aber mehr als 3 Spuren will man wieder nicht haben, weil dann, ja, und nach Möglichkeit sollten die, die gesprungen sind, gescheit gelandet sein und da kein Loch hinterlassen haben und solche Sachen halt. Mhm. Aber ja.
Kann man so landen, dass man kein Loch hinterlässt?
Ja, also wenn man sich das vorher ordentlich anschaut und bei manchen, je nach Schneeverhältnissen, kann man schon so landen, dass man nicht, also dass man eine Spur hinterlässt, aber kein Loch, sodass der nächste drin stecken bleibt.
Okay.
Das heißt, da kommt es dann sehr darauf an, dass man Geschwindigkeit an den Sprung anpasst, also an die Absprung- und Landungswinkel und dass man natürlich nach Möglichkeit sehr steile Landungen haben mag, eben damit man sehr flüssig und smooth landen kann. Und je flacher man landet, desto schwieriger ist es, die Dynamik von dieser Vorwärtsbewegung mitzunehmen. Und dann ist es halt manchmal so ein und dann schlagt man halt ein und dann muss man schauen, dass man wieder weiterkommt oder kommt nicht weiter und überschlagt sich.
Okay. Wie war dein erster Contest dann so?
Oh, das ist eine Frage, die habe ich schon ganz lange nicht mehr beantwortet. Da war nämlich die totale Katastrophe. das war nämlich nicht weit weg von Wien. Also ich habe in Wien gelebt damals und das war in der Niederen Tatra in Jasna. Und wir sind da hingefahren.
Ist das nicht Bulgarien oder so?
Nein.
Ungarn? Jasna?
Slowakei.
Slowakei. Okay. Ja.
Also der war auf jeden Fall in Jasna in der Slowakei.
Vielleicht war das gerade sehr dumm von mir, vielleicht schneiden wir das raus.
Der war in Jasna in der Slowakei und ich bin auf jeden Fall. Das war voll das Abenteuer, dahin fahren, da das Skigebiet drüben war, noch ein bisschen anders, als es jetzt ist. Und das Hotel war auch anders, als es jetzt ist. Und es war noch richtig cool in einem sehr oldschooligen Style. Und ich bin auf jeden Fall am Start losgefahren in meine kleine Rinne, die ich mir ausgesucht habe, zum Runterfahren rein und bin nach ungefähr 5 Metern, zack, am ersten Stor einfach hängen geblieben und habe mich überschlagen.
Oh je.
Und habe die Skibrille voller Schnee gehabt und habe das dann so aus und war mega genervt und urwütend und bin dann einfach gerade in dem schnellsten Weg wie mir wirklich das ganze Ding runtergefahren und bin unten an und war halt voll genervt und dann hat jemand anderer, den ich zu dem Zeitpunkt nicht nur peripher kannte, gesagt, hä, urcool, du bist voll schnell da runtergefahren. Und da war ich so, ja, weil ich habe halt auch nichts mehr gesehen. Hat gesagt, ja, aber gut stehst drauf, solltest halt weitermachen. Und dann war ich so, ah ja, okay, gut, vielleicht probiere ich es nochmal. und dann sind wir nach Kanin weitergefahren, nach Slowenien. Und dann habe ich dort ein bisschen schlauer agiert und habe nicht probiert, über einen nicht eingeschneiten Stein drüber zu fahren. Und habe den halt gewonnen und dann habe ich halt von da mich weitergearbeitet.
Wie lange hat es denn da, bis du in der World Tour gekommen bist?
Ewig.
Ja, ewig?
Ja, ich bin 7 Jahre Qualifier gefahren insgesamt.
Wow.
Habe, ich glaube, 2 oder 3 Mal um einen Platz die Qualifikation in die World Tour verpasst. Das erste Mal tatsächlich schon im 2. Jahr, wo ich Qualifier gefahren bin. Mhm. Weil da hätte ich zu dem Contest nach Norwegen fahren sollen und hatte gleichzeitig Uni und kein Geld und habe dann doch entschieden, es wäre irgendwie schlau, die Uni weiterzumachen. Mhm. Und dann bin ich dort halt im Ranking überholt worden. Und dann ist das auch so interessant gewesen, weil im nächsten Jahr habe ich dann halt gedacht, so, boah, ich bin eigentlich gut dabei. Ich möchte jetzt nochmal das wieder so gut machen. Bin ein bisschen verkrampfter gewesen und dann ist halt überhaupt gar nichts gegangen, weil ich es halt zu dringend wollte. Und von so einer Rückschau war es halt ganz cool, weil ich halt viel erfahren habe und viel gesehen habe und halt auch voll viele verschiedene Bewerbe dadurch gefahren bin und Generationen an Sportlern und Sportlerinnen, die da irgendwie mit dabei waren, halt kennen, dadurch, dass ich das so ewig lang gemacht habe, was auch cool ist. Und ich dann auch irgendwie ein bisschen mehr Reife gehabt habe, wo ich dann auf der World Tour war. Nachteil ist natürlich, ich bin jetzt doch schon Mitte 30 und habe gerade erst meine sportliche Karriere beendet und muss jetzt auch mal habe jetzt schon vor, eine andere berufliche Karriere aufzubauen und weiß aber natürlich noch nicht so ganz genau, was ich tun werde.
Mhm. Aber inwiefern ist das ein Nachteil?
Ja, es wäre angenehmer, wenn ich es mir überlege, wäre es halt angenehmer, wenn ich 5 Jahre früher dran wäre mit allem. Aber ich bin halt mit 30 eigentlich auf dem Peak gewesen bei der Freeride World Tour, habe noch letztes Jahr noch einen riesengroßen Bewerb gewonnen und habe mich halt da also langsam eigentlich zu meinem Peak hin entwickelt und bin immer noch volle stark und gleichzeitig merke ich aber so, okay, aber für manche Dinge im Leben hat man nicht für immer Zeit. Ja? Und das ist auch ein struktureller Nachteil, den dann Frauen haben, dass man sich das irgendwann mal überlegen muss. Was glaube ich auch im Sport...
Von was reden wir jetzt konkret?
Ja, wir reden von körperlichen Gegebenheiten, bei denen wir vorher waren, was auch nur Frauen haben. Also solche Sachen, ich glaube, das spielt halt auch bei vielen Mädels mit rein, die einen viel höheren Stress haben. Weil sowas wie Familienplanung oder die Überlegung drüber hat halt nur bis zu einem gewissen Zeitplatz.
Ja.
Und das ist halt bei mir gerade ein Thema. Also ich habe keine Ahnung, ich bin mir da überhaupt nicht sicher oder so. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was mit Sport nur ganz schwer kombinierbar ist. Weil Sport, und ich weiß nicht, wie das halt so bei dir ist, aber ich habe es immer extrem schwer gefunden, auch stabile Beziehungen, aber auch Freundschaften mit der sportlichen Karriere zu vereinbaren, ja, weil man einfach so fokussiert ist und auch irgendwie im Leistungssport ja auch automatisch egoistisch agiert, weil man muss ja bis zu einem gewissen Punkt und es ist auch leicht irgendwie, weil es ist auch voll super, wenn man nur dieses eine Ziel hat und so voll auf das tunnelartig hinarbeiten kann. Es gibt nichts Leichteres und Schöneres und gleichzeitig Stressigeres als das. Ja.
Ja.
Aber das ist halt, schließt halt auch viele andere Sachen dann aus.
Stimmt, ja.
Also.
Aber bereust du es?
Nein, bereuen tue ich es nicht. Nein. Okay. Also, ich bereue, dass ich manche Sachen, die schlau gewesen wären, also gerade im akademischen Bereich, nicht gescheit gemacht und fertig gemacht habe. Und da jetzt immer noch irgendwie herumwurschtel. Und ich bereue vielleicht ein bisschen, dass ich nicht radikaler in das Ganze auch eingestiegen bin. Also so, weil ich bin immer zweigleisig gefahren. Also eigentlich meine ganze Sportkarriere durch war immer klar, weil das halt eine Randsportart ist, dass ich ja nebenbei auch Skills erwerben muss. Also nebenbei mein Studium weiterführen und nebenbei Jobs machen und arbeiten und sich weiterbilden und ganz viele Sachen. Das heißt, ich habe eigentlich so dieses reine nur Sportlerinnenleben gar nie so gehabt.
Hättest du es gern gehabt?
Ich hätte es, glaube ich, gern einmal ausprobiert. Oder? Aber dann wären wir wahrscheinlich eh fad gewesen,
wenn ich wieder irgendwas angefangen hätte. Ich glaube, mich würde das gar nicht so reizen, so die Scheuklappen aufzusetzen und nur 24/7 an das eine zu denken. Da würde ich mich, glaube ich, gleich einmal langweilen.
Ja. Na, ich habe Snowboarden in allen seinen Facetten tatsächlich so gern, also dass ich das eigentlich eh so 24/7 dann oft mache, dass ich über Snowboarden nachdenke und über Projekte und was man filmen könnte und wie man was machen könnte und wie auch immer.
Ja.
Aber halt auch oft dann ein schlechtes Gewissen habe, weil ich ja auch noch andere Sachen machen sollte.
Hm.
Das hat jetzt wenig mit Klimaschutz zu tun.
Das ist kein Problem. Du hättest dir diese ganzen Sachen, die du jetzt so aufgebaut hast, daneben, also dein Engagement bezüglich Klimaschutz und dein Engagement bezüglich Feminismus, Gendergerechtigkeit, oder wie würdest du es nennen?
Ja, ich würde sagen, ja, für Gendergerechtigkeit im Sport. Ja.
Also das würdest du dann in der Form auch nicht machen können, wenn du dich nicht damit beschäftigt hättest, oder?
Ja, und vor allem, das sind Dinge, die überhaupt erst durch den Sport kommen sind.
Okay.
Also das ist halt das, man kriegt, als wenn man in irgendwas besonders hervorsticht, kriegt man halt andere Möglichkeiten, seinen Senf zu Dingen dazuzugeben, als man sie sonst hätte. Und ich hätte nie die Möglichkeit gehabt.
Drum hast du jetzt gerade ein Mikrofon vor der Nase.
Genau, meinen Senf dazu zu geben und Kameras im Gesicht zu haben, wenn ich nicht mir einbildet hätte, dass ich unbedingt ordentlich da und schnell am Berg runterfahren will. Und weil es sich gut anfühlt, wollte ich das halt. Ich wollte Snowboarden prinzipiell immer, weil es sich für mich halt so gut anfühlt und weil ich es so gern mache. Und dann auch schon den Antrieb habe, dass ich dieses Gefühl schon auch teilen mag. Und dann impliziert es halt so viel mehr, weißt du, wenn man das teilen mag, weil man halt gern am Berg ist und wie man halt auch automatisch, dass irgendwie die Bergwelt erhalten bleibt. Und dann denkt man weiter und dann führt das zum Klimaschutz und dann führt das dazu, okay, wie können eigentlich viele, warum ist jetzt Wintersport doch so elitär und warum ist er nicht so vielen anderen Leuten zugänglich und warum gibt es zu wenig Frauen? Und dann fängt man halt zum Denken an und arbeitet halt dann irgendwie von einem zum nächsten in dem ganzen Bereich.
Also würdest diese Aufgaben oder dieses Engagement, das du jetzt gerade ausführst, zum Beispiel, was ja da schon ins Politische geht, also in politischen Kreisen dann sehr bewegt, würdest du das zu den Aktivitäten, die nur vom Sport kämen, dazu erzählen? Also wenn du sagst, du hättest dich 100% auf den Sport konzentriert und alles drumherum einmal gestrichen, war dann das Zeug noch trotzdem dabei?
Ja, ich glaube schon.
Okay,
aber das was gehört für dann mich zum Sport dazu, aber das, also was für mich ganz schwer war und wirklich mir auch viele Troubles gemacht hat und bis heute macht, ist studieren und Sport unter einen Hut zu bringen.
Mhm.
Also das, weil beides, und ich glaube, das wird auch total oft unterschätzt, also Sport braucht extrem, oder Sport auf einem hohen Niveau braucht auch sehr viel geistige Kapazität.
Ja.
Das ist nicht so, als würde man da in aller Ruhe irgendwie ein paar Runs fahren gehen und dann geht man heim und lernt für die Uni oder so. Oder man geht trainieren und baut sich voll aus und dann geht man heim und lernt für die Uni und das ist easy.
Mhm.
Sondern da kommt, das ist ja viel anstrengender. Also man braucht voll viel Kraft auch im Kopf für den Sport und man braucht dann auch sehr viel Zeit, oder ich habe immer zumindest sehr viel Zeit braucht, um mich auch von Wettkämpfen mental wieder zu erholen, weil ich das immer so anstrengend gefunden habe. Man hat halt so diese super High Highs und diese extremen Low Lows und muss irgendwie da so ein Level in der Mitte finden.
Mhm.
Und das braucht irgendwie Zeit und für mich war das dann sehr schwer, auch von dieser Sportwelt immer dann wieder zurückzuschalten in so eine komplett andere Welt, wo dieser Sport, der in dem Moment irgendwie die Welt bedeutet, keine Relevanz hat oder viel irrelevanter ist. Und das habe ich, also das habe ich für mich als sehr schwer empfunden. Also so, weil ich halt auch einfach probiert habe, ein ganz normales Studium nebenbei zu machen.
Ja.
Und
ja, das ist schon Sache. Also ja. Ich erlebe das ein bisschen anders, aber ich mache halt ein Fernstudium, wo ich das, was ich immer sehr individuell einteilen kann, wie ich will. Also derzeit mache ich eigentlich fast gar nichts, aber läuft halt so mit. Aber ich finde, also mir hilft es teilweise auch ein bisschen, den Kopf frei zu kriegen. Also wenn ich wirklich nur den Sport hätte, dann würde ich eher dazu neigen, dass ich mich da ein bisschen verkopfe und dass ich dann zu viel nachdenke über das alles und dann in seine ganzen Einzelteile zerlege, was eigentlich gar nicht mehr zielführend ist. Und dadurch, dass ich mich hin und wieder auch mal durch Studium mit was anderem auseinandersetze, was halt gar nichts mit dem zum tun hat, kann ich den Kopf ein bisschen auch freibringen, kann mich ein bisschen ablenken und erkenne dann auch hin und wieder, dass der Sport nicht alles ist im Leben, oder? Und relativiert es für mich dann öfters auch ein paar Mal und das fällt mir dann auch wieder leichter, so die Leichtigkeit im Sport zu haben, weil mir einfach manchmal auch bewusst wird, es gibt eine Welt außerhalb von dem Sport und die ist auch nicht schlecht und Sport ist eigentlich, oder zumindest mein Sport, so im allgemeinen Weltgeschehen sehr irrelevant. Und das hilft mir dann auch, mehr Performance zu bringen, einfach weil ich mal weniger Druck mache.
Das stimmt auf jeden Fall, ja. Also ich stimme dir da vollkommen zu, dass das eben cool ist, weil es das irgendwie in einen anderen Frame setzt, weil man andere Interessen hat und auch andere Tätigkeiten neben Sport und dass das auch total wichtig ist. Aber eben, es muss sich auch schon die Balance halten, also dass man halt dem Sport und eben der Recovery, weil die Erholung ist irgendwie die halbe Miete, dass man dem genug Raum gibt.
Voll.
Und da muss ich eben sagen, dass ich das für mich einfach viel zu spät erst verstanden habe. Also wie viel Erholung zum Sport machen dazugehört.
Ja. Ja, besser werden tut man in der Erholung, nicht während dem Training.
Ja, genau.
Während dem Training schwächt man das System eigentlich, damit sie sich dann überkompensieren kann. Und so wird man besser.
Genau. Und das sind auch Dinge, also da bin ich auch gerade so, das ist halt...
War das gerade gemansplained?
Nein, ein Vorteil...
Wenn dann das also, mal hat.
Nein, es passt voll. Also so Überkompensation, ich habe ja auch, ich habe sehr wohl Trainingslehre mittlerweile gehabt in meinen Ausbildungen, weil ich Instruktorin in verschiedenen Bereichen bin.
Okay.
Also im Skitourenbereich und auch im Snowboardbereich und jetzt noch immer in der Ausbildung für den ersten Durchgang von der Freeride-Instruktor-Ausbildung. Mhm. Also mittlerweile habe ich was von Trainingsplänen gehört, aber bis etwa, ich bin 5 Jahre voll Wettkämpfe gefahren, ohne irgendeine Idee von irgendeinem Trainingsplan zu haben. Also, ja.
Ja, das liegt halt wahrscheinlich daran, dass das eine relativ junge Sportart war, oder?
Genau, und dann hat mich zum Glück mein Trainer, oder ja, dann hat mich der Wiener Skiverband, und da war es ein ganz netter Mensch, der Xandl-Dienst, aufgegabelt und mir mal so gefragt, hey, was tust du eigentlich und machen wir mal einen Trainingsplan. Und dann habe ich mal sowas wie phasierten Trainingsplan gehört und dass man halt nicht das ganze Jahr das Gleiche trainiert und zwischendurch auch mal Pausen macht und solche Sachen. Und dass es auch sowas wie Koordinationstraining gibt und nicht nur eine pressen und so viel Kraft wie möglich und dass man zwischendurch vielleicht mal dehnen sollte. Also ich habe das halt nie gelernt, oder? Ich habe das in der Schule nicht gelernt und im Studium auch nicht. Und das war also, es hat Welten geöffnet. Und ich finde es halt auch voll cool, jetzt dann zu sehen, wenn eben Leute so in spezifischen Sportschulen auch sind, die sind ja ganz anders auch vorbereitet und auch ganz anders betreut in ihrem Wettkampfleben mittlerweile. Und ich glaube, dass da sich auch viel tut und dass das immer wird, also immer besser wird auch.
Ja, vor allem diese spezifischen Sportschulen hätte es ja auch früher schon gegeben, nur halt nicht für diese Sportart, oder? Mhm. Also mittlerweile gibt es ja auch Freerider und SnowboarderInnen und alles Mögliche in diesen Schwerpunktschulen, wo es halt früher nur Alpin und Nordisch gegeben hat.
Also Snowboarderinnen gibt es schon in den Schwerpunktschulen. Ob es Freeride in den Schwerpunktschulen gibt, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Okay.
Da müsstest du den Stefan Häusler einladen zu dem Thema, der kennt sich da mehr aus.
Ist notiert.
Oder den wow, wie heißt der, Michi von der BSBA, die gerade unsere Ausbildung eben machen. Aha. Weil ja jetzt eben Freeriden von der FIS akquiriert wurde als Verband und wir deswegen auch ganz normal FIS-Athleten und Athletinnen sind.
Willkommen in der FIS.
Ja, danke schön. Wir arbeiten daran, dass das alles ein bisschen spaßiger wird. Das ist unser Auftrag.
Ja, für Glück.
Weil das ist nämlich auch was im Freeriden wesentlich cooler ist als in anderen FIS-Bewerben. Also bis heute spielen Nationalitäten nicht wirklich eine Rolle.
Ja. Das hat es aber bis im Freestyle auch nicht wirklich gemacht, bis von der FIS über Nummer 1 sind, oder?
Ja, und man merkt auch jetzt schon, dass sich da die Dinge ein bisschen ändern. Ich meine, die französischen Rider und Riderinnen waren immer schon ein bisschen anders wegen der Sprachbarriere. Mhm. Aber
man merkt es in der Freeride-Szene jetzt auch schon, dass sich was ändert?
Also so ganz bisschen würde ich schon sagen, weil halt auch die Trainingsstrukturen gerade ganz andere werden. Also es ist gerade super spannend, das zu beobachten, aber ich meine, beim Freeriden, wir waren damals, die Freeriden angefangen haben, waren halt so 17, 18, 19. Also eigentlich konnte man erst Freeriden, wenn man ein junger Erwachsener war. Mhm. Und dann, bis man die Erfahrung gehabt hat, dass man das halbwegs gescheit machen hat können, sind einmal ein paar Jahre vergangen. Mhm. Und dann waren eigentlich ganz viele von den Menschen, die jetzt so Wettbewerbe und Contests gefahren sind, haben waren Mitte 20 bis durchaus Mitte 30 oder älter. Und mittlerweile sind halt die Leute, die auf die World Tour kommen, weil es halt Juniors gibt und die Wettbewerbe fahren, seitdem sie, keine Ahnung, 13, 14 sind oder ab 14 eigentlich im größeren Ausmaß, kommen die halt schon mit 6 Jahren oder 4 Jahren Erfahrung, kommen die schon in den Erwachsenenzirkel, also in den Erwachsenenbewerbe rein mit 18.
Ja.
Und das heißt, da ändert sich ganz viel, weil die Trainings anders werden. Und das heißt, es gibt auch richtige Trainingsgruppen einfach in den einzelnen Ländern und von den einzelnen Skigebieten sind da meistens, die das dann sehr unterstützen. Oder Skiclubs halt. Und dann ist es auch schon anders, weil halt dann gibt es schon ein Wir und ein Die.
Ja.
Und das Wir und Die hat es aber in meiner Welt, wo ich das gelernt habe, oder in der Generation nicht gegeben, weil wir waren alle ein Wir und haben keine Ahnung gehabt.
Ja, aber findest du diese Entwicklung eher positiv oder eher negativ? Also es wird einfach professioneller, so wirkt es auf mich, oder?
Es wird professioneller, aber ich würde mir halt wünschen, dass Sport im Allgemeinen abseits vom Wettkampf wesentlich kooperativer ist, auch unter Nationen. Also ich finde das super wichtig, dass man halt Skills irgendwie austauscht, dass man Trainingsmethoden austauscht, dass man alle neuesten Erkenntnisse zur Sicherheit und auch zur körperlichen Sicherheit von Sportlern und Sportlerinnen austauscht und sich da eher gegenseitig befruchtet und halt mehr so gemeinsam auf dieses Ziel eines verbesserten Bewerbs und einer verbesserten Leistung hinarbeitet und nicht gegeneinander.
Ja, das wäre sehr schön.
Also es wäre insgesamt auch ein schönes Bild für den Sport, wenn man das auch so kommunizieren würde.
Ja, voll. Das unterstütze ich sehr.
Und sich auch halt gegenseitig, oder dieses, das finde ich halt auch so wichtig, oder das gegenseitig Gratulieren und das Anerkennen der Leistung. Wenn jemand einfach was super cool gefahren ist, ist das voll wurscht, aus welcher Nation der kommt oder was die Person für ein Geschlecht hat oder wie die sich definiert. Das ist einfach egal. Und das geht's nicht. Es geht darum, dass das jetzt richtig cool zum Anschauen war und offensichtlich jemand massiv viel Spaß gehabt hat. Und dann ist es zum Feiern. Und dann aber für alle, oder?
Ja, aber siehst du die Entwicklung in die Richtung?
Wir werden sehen, wo es hingeht.
Ja.
Also ich hoffe, dass das halt, dass einfach die Kommunikation so, weil es ist ja die Leute, die Menschen, die Jungen jetzt trainieren, sprechen ja sehr wohl miteinander. Also ich hatte heuer die Ehre, dass ich Judge bei den Junior Worlds in Kappel war. Und da merkt man, dass die Trainer und Trainerinnen sich schon untereinander kennen und auch miteinander reden und dass es eigentlich schon so Big Family ist und dass da halt die Eltern mitfahren und das voll feiern, dass ihre Kids da halt freeriden und dass es schon sehr familiär ist und sehr freundlich auch untereinander. Also da hätte ich jetzt keine großen Differenzen oder so bemerkt und ich würde mir halt wünschen, dass das so bleibt, dass man sich halt definiert als die Personen, die halt Winter gern mögen und das cool finden und das deswegen gern gemeinsam machen. Also,
ja. Ja, das würde mich auch sehr freuen, wenn es in die Richtung gehen würde. Im Rennsport gibt es schon teilweise auch vor allem Eltern, die sehr ehrgeizig sind und nicht so das gemeinsame Sport ausführen, feiern, sondern schon auf Erfolg aus sind.
Ja, und da ist halt dann wieder die Definition von Erfolg in unserer Gesellschaft. Ne? Also ist Definition, dass man jemanden anderen besiegt, ist das dann Erfolg? Wage ich irgendwie zu bezweifeln, ja. Also, oder ich hoffe, ich würde mir wünschen, dass man es halt nicht so sieht, dass es eben nicht um dieses den anderen besiegen geht.
Naja, das wäre schön.
Ja.
Wie lange hat es denn gedauert, bis die World Tour gewonnen hast, nachdem du eingestiegen bist?
2017. Ja, puh, ich habe eher einen schwierigen Start hingelegt. Ich habe mich 2015, 2016 qualifiziert für die World Tour und dann 2016, 2017 den Startspot gehabt, aber bin dann eigentlich wieder aus dem Cut rausgefallen, weil bei der World Tour ist nämlich so, dass ungefähr die Hälfte der Athleten und Athletinnen nach der Hälfte der Bewerbe wieder aus dem Feld fallen.
Die, was in die Bewerber nicht von dabei waren.
Genau, also man muss praktisch in den Top 50% nach der ersten Hälfte der Saison sein, um einen fixen Startplatz fürs nächste Jahr zu haben.
Mhm.
Und das habe ich halt im ersten Jahr nicht geschafft, aber habe es dann geschafft, mich trotzdem über die Qualifier wieder zu qualifizieren, weil ich so stur war und mir gedacht habe, na, das kann es jetzt noch nicht gewesen sein. nach all der Zeit. Dann habe ich mit sehr viel Selbstvertrauen und einfach so mit einem, dass jetzt eh schon wurscht ist und dass ich voll drauf pfeife, einfach alle Bewerbe gewonnen und war im nächsten Jahr wieder am Start und dann habe ich auch den Gesamtweltcup, also praktisch den Weltmeistertitel gewonnen. Und dass man dieses auf alles pfeifen und dann gewinnen, hat sich eigentlich als gutes Konzept herausgestellt, weil wo ich WRB gewonnen habe, war das gleich. Da bin ich auch so oben gestanden und habe mir gedacht, ich bin hingegangen, war so, boah, eigentlich alles wurscht, es ist eh alles wurscht und ich voll wurscht, ich mag jetzt das so fahren und ich finde das jetzt geil und es ist mir total egal, was sonst passiert und whatever. Und dann jetzt voll gut passt.
WRB ist so ein bisschen das Kitzbühel des Freeride-Sports, kann man das so sagen?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, es ist so das prestigeträchtigste Contest in dieser Szene, oder?
Genau, und das war eins von meinen großen Karrierezielen, das einmal zu gewinnen. Und ich habe glaube ich, was 5 Anläufe braucht.
Wie heißt der Hang oder der Berg?
Der Bec de Ross ist das. Hm. Gratuliere. Volle steil. Ja, danke schön. Ja, volle steil und ein sehr schöner Berg zum Runterfahren, muss man sagen.
Ja? Ja. Schaut auch immer, ich habe es bis jetzt nur im Fernsehen gesehen, aber schaut immer sehr impressive aus, was da passiert.
Ja, ich kann nur so empfehlen, dass man sich, also wenn man halt Lust hat, Leute so am großen Berg und im Powder zu sehen und über Felsen fliegen zu sehen, wo interessanterweise nur ganz selten wirklich was passiert, weil die Hänge sind nämlich steil genug, als dass die Leute einfach runterfallen und ausrollen. Hm. Das ist dann da ein Vorteil. Es ist voll beeindruckend, sich das in echt anzuschauen. Also sowohl in Fieberbrunn, weil man direkt gegenüber vom Contest-Hang sitzt und dann einfach erst die Dimensionen versteht, weil das bringt man im Fernsehen fast nicht rüber. Hm. Ich finde auch bei Abfahrtspisten und so, es kommt einfach nicht rüber, wie lang diese Strecke ist und wie schnell die Person sich da durch den Raum bewegt.
Ja.
Im Fernsehen, das in echt ist, steht man so da und denkt sich so, org.
Hm. Es schaut immer flacher aus, als es ist im Fernsehen, ja. Und es schaut immer größer aus, als es ist. Also wie letztes Jahr in meiner ersten Weltcup-Saison zu den ganzen Weltcup-Strecken hingekommen bin, oder das erste Mal gefahren bin, was ich halt so bisher nur aus dem Fernsehen kennt habe, hat es mich jetzt mal wieder gewundert, wie eng das alles ist, weil ich immer glaubt habe, das sind so ganz breite Pisten und so ganz viel Platz und in Wirklichkeit sind das so Zirchwegerl teilweise.
Ja, und urstressig zum Fahren. Ich meine, ich kenne ja nur den Zieleinlauf zum Beispiel auf der Planei.
Ja.
Und die Steilheit von dem, weil das ja der Nachtslalom immer.
Voll.
Das ist extrem steil. Mhm. Also,
das konntest du im Fernsehen nicht so transportieren wie live.
Ja.
Ja, das ist beim Freeriden dann das Gleiche.
Genau, beim Freeriden ähnlich. Und deswegen kann man ja, aber eben, man kann hinfahren und sich das anschauen. Also im Fieberbrunn ist halt im März ein Bewerb und wenn man es in die Schweiz schafft, der Bec de Ross zum Live anschauen ist tatsächlich sehr, sehr cool. Also ja, auch sehr schön zum Anschauen.
Ja.
Ich finde es halt so schön, immer diese, auch als Zuschauerin, dieses Verhältnis von diesem großen Berg und dem kleinen Mensch zu sehen. Und ich glaube, das ist auch eine der schönen Sachen im Wintersport, dass man so volle schnell versteht, auch wenn man anfängt und einem das erste Mal kalt ist und man das erste Mal irgendwie unabsichtlich bei Schneegestöber und minus 10 Grad irgendwo am Berg steht, wie sehr wir von der Natur beeinflusst sind und vom Wetter gesteuert werden und dass wir überhaupt gar nicht so wichtig sind.
Mhm.
Also so im, dass man mehr versteht, dass man irgendwie ein Teil von einem System ist, als dass man selber so wichtig ist.
Ja. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich auf den Berg aufgehe, da kann ich dann klarer denken.
Ja, ich auch, deswegen muss ich regelmäßig irgendwie rauf und das ist dann manchmal stressig.
Warst du heute schon wo?
Na, heute nicht, aber die letzten 3 Tage dafür.
Jawohl.
Ja, weil es so schön war. Ja. Also das ist halt auch was, oder Stadt, wenn man halt aus der Stadt kommt.
Aha.
Es gibt halt auch voll viele Leute, die in Orten oder in Städten leben und überhaupt gar keinen Naturbezug haben, also einfach gar nicht.
Mhm.
Und die das ja gar nicht verstehen können, das rausgehen und was man da auch für eine Nähe zu sich selbst entwickeln kann, in dem draußen sein, ohne dass das jetzt super extrem sein muss. Und dann, wenn man halt diesen Bezug zu einer intakten Umwelt irgendwie nicht hat, dann ist es halt auch super schwer, dass man versteht, was man verliert, wenn das nicht mehr so ist.
Mhm.
Und was man eigentlich schützen mag.
Mhm. Aber ich glaube, es wäre gar nicht so schwer, dieses Erlebnis. Also du brauchst nicht viel, um dieses Erlebnis zu haben. Das ist ein Spaziergang durch den Wald. Reicht da meistens schon.
Ja, voll.
Um dieses Erlebnis zu haben.
Also ich finde es halt voll wichtig, also so wie es eben für jeden Menschen irgendwie eine passende Sportart und eine passende Bewegungsform gibt es halt, glaube ich, auch für jede Person eine passende Art von Klimaaktivismus.
Hm.
Und das ist voll wichtig, also dass man es anerkennt, dass man sagt, ja, okay, also die Breite von allen Bewegungen, was Klimaschutz betrifft, ist extrem wichtig, weil die große gemeinsame Aufgabe ist es, so viele Leute wie möglich irgendwie abzuholen.
Mhm.
Und die muss man auf verschiedene Arten ansprechen.
Ja.
Und manche fühlen sich vielleicht durch aktiver, ausgelebten zivilen Ungehorsam angesprochen, während andere eine ganz andere Form der Ansprache benötigen, eben, dass man sagt, ja, okay, hey, du bist nicht machtlos und jeder Schritt, den du tust, der ist besser, als einfach nichts zu tun, was stimmt, ja, weil in der Masse ist alles, was getan wird, besser als nichts zu tun. und auch einen positiven Zugang dazu. Also, dass man halt sagt, ja, okay, es kann eben viel, wir können es alle gemeinsam viel cooler und angenehmer haben und viel schöner zum Leben, wenn wir uns halt alle gemeinsam bemühen und Spaß haben dabei, aber trotzdem. Und dass das auch Klimaschutz ist. Und das, voll. Also, ja, ich habe eine Wertschätzung für jede Form des Protests, auch persönlich. Und gleichzeitig ist es ganz klar, dass es diese unterschiedlichen Formen auch einfach braucht.
Voll. Ja. Wir müssen halt auch ein Bild zeichnen können, wie attraktive, klimagerechte Zukunft ausschauen kann.
Ja, und das ist, glaube ich, also etwas, was ich glaube, dass uns gerade Utopien fehlen. Ja. Also auch so jetzt eben mit meinem minimalen Architektur-Background da. Das ist trotzdem, also es ist extrem schade, wenn man als Gesellschaft keine positiven Utopien mehr hat. Und zurzeit fehlen uns die ein bisschen. Dass man so sagen kann, ah ja, da wollen wir hin. So können wir uns das alle gemeinsam vorstellen. Und der Weg ist dahin und das ist es auch wert, dafür was zu tun. Mhm. Also diese positive Zukunftsutopie, die kommt langsam, aber die ist noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, kommt mir vor. Wie halt eine Gesellschaft auch funktionieren kann oder also wie wir als Spezies eigentlich im Idealfall funktionieren.
Mhm.
Weil ich meine, am Schluss sind wir alle auf einer winzig kleinen blauen Kugel, die da irgendwie durch den Raum fliegt. Ja, und brauchen uns eigentlich überhaupt gar nichts einbilden. Also wir sollten eher schauen, dass wir das da nicht versenken, das Ding.
Ja.
Und das sollte eigentlich das gemeinsame Ziel sein, weil ich meine, was wollen wir sonst tun? Also irgendwie
am Mars siedeln.
Ja. Puh.
Ja, nein, bin ich jetzt, es war jetzt nicht meine Meinung. Es war,
ich weiß schon, ja.
War Sarkasmus.
Aber ich glaube, dass man das eben viel mehr vermitteln muss, so dieses wie komisch dumm es ist, eigentlich nicht so zu denken, oder? Dass es ja so logisch ist. Ich meine,
ja.
Also das Wasser hat kein Mascherl und die Luft hat auch kein Mascherl. Das schwebt alles herum und das gehört alles zusammen. Und wir sind halt irgendwo dazwischen.
Was heißt das, dass das kein Mascherl hat?
Ja, dass es einfach überall ist und man nicht sagen kann, das Stück Luft gehört mir und das Stück Fluss gehört mir. Das geht halt so nicht. Also, und keiner lebt halt auf irgendeiner Insel, sondern wir sind halt alle miteinander verbunden und interagieren mit verschiedensten Systemen. Und da und aus dem heraus Klimaschutz und auch eine positive Utopie zu betrachten, ist, glaube ich, ein halbwegs sinnvoller Ansatz.
Mhm.
Aber da müsst andere Leute dazu fragen für konkrete Vorstellungen.
Ja, zumindest werden wir weiterhin auf den Berg gehen, in die Natur gehen. Das ist ja schon mal Teil einer sehr schönen Utopie, denke ich.
Ja, ich werde auf jeden Fall weiter in den Berg und in die Natur gehen und hoffe, dass das auch viele andere Leute machen.
Hm.
Ohne, dass sie dabei den Naturraum zerstören halt, aber.
Ja, voll. Du bist ja Mitglied bei Protect Our Winters, bei PAU. Seit wann bist du da dabei und wie bist du dazu gekommen?
Genau, ich bin bei PAU und das schon seit längerem. Und ich glaube, wir haben letztens irgendwie geschaut und es war irgend sowas 2015, 2016 oder so, seitdem ich bei PAU dabei bin, eben immer als Athletin. Und jetzt helfe ich auch ein bisschen mit, so in die Athlete Alliance und die Creative Alliance zu koordinieren.
Mhm.
Weil ich finde das halt voll wichtig, dass wir halt eine Stimme aus der Community sind und eben auch Sportler und Sportlerinnen haben, die einfach die Anliegen von Klimaschutz im Outdoor-Sport nach außen tragen können. Die Idee von PAU, was die Alliances betrifft, ist es einfach, dass wir eine viel breiter gefächerte Stimme haben und viel mehr Menschen erreichen, wenn bei uns Sportler und Sportlerinnen sind, die Idolwirkung haben und dass besonders halt Kinder viel eher coolen Sportlern und Sportlerinnen zuhören, als sie vielleicht auf eine Lehrperson hören.
Mhm.
Und das ist auch, also HPCA heißt da ein Programm, was PAU jetzt schon mehrere Jahre macht und was auch heuer wieder ganz erfolgreich ist. Das heißt, ist Hot Planet Cool Athlete. Das sind so Klimaschul-Workshops, wo halt eine PAU-Athlet oder Athletin mit jemandem von PAU in die Schule kommt und halt mal Klimaschutz erklärt und sagt, warum das eigentlich cool ist, sich gescheit zu verhalten und vielleicht und seinen Müll mitzunehmen und auf die Natur allgemein zu achten und einfach darauf zu achten, wie viele Ressourcen man braucht und so. Also Das ist eines von den Sachen, die halt Power macht. Und das andere ist halt ganz, ganz, ganz viel Arbeit hinter den Kulissen. Im Sinne da, also Power macht ganz viel Arbeit auch hinter den Kulissen, einfach um Rahmenbedingungen für klimafreundliches Leben zu schaffen. Und das sind eigentlich politische Voraussetzungen und die Gesetzgebung, an der man da arbeiten muss.
Ja. Und da ist aber Power aktiv dabei und versucht, das zu beeinflussen.
Genau, also Power ist halt aktiv immer in Interaktion und Austausch mit Politikern und Politikerinnen und anderen NGOs und so vielen einzelnen Personen wie möglich, um halt eben Veränderungen zu bewirken.
Auch mit der Wirtschaft, oder?
Und mit der Wirtschaft, genau. Ein ganz wichtiger Standbein von Power ist halt auch, dass wir Kooperationen mit Outdoor-Firmen haben, weil dadurch, dass wir halt diese Nische im Klimaschutz von Outdoor-Sport auch bedienen und wir halt alle gemeinsam auch eine intakte Natur überhaupt brauchen, damit überhaupt dieses ganze Geschäft um Outdoor-Sport funktionieren kann, haben natürlich auch echt viele Firmen ein Interesse an Klimaschutz, weil es auch eigentlich ihre eigene Geschäftsgrundlage ist, dass wir einen intakten Naturraum haben.
Mhm.
Und das ist halt manchmal nicht ganz so leicht so zu vermitteln, aber also gerade jetzt im Tourismusbereich sickert das jetzt doch langsam durch und auch bei Destinationen, dass es halt, ja, dass es halt wichtig ist, dass man sich für Klimaschutz engagiert, um die Assets zu erhalten, die wir jetzt im Tourismus und im Sportbereich haben.
Cool. Das war ein sehr schönes Gespräch. Danke, Manu, dass du vorbeigekommen bist.
Danke, Julian, nochmals fürs Einladen. Und ich wünsche dir dann eine erfolgreiche, entspannte und lustige Saison.
Dankeschön. Ich wünsche dir auch eine sehr schöne Saison. Hast du was vor? Hast du Pläne?
Ja, wir arbeiten an vielen Projekten und gleichzeitig ist auch Free Ride Academy Innsbruck eben ein bisschen coachen.
Ah, nice.
Und dann wahrscheinlich ein bisschen judgen und vielleicht den ein oder anderen kleinen Bewerb fahren, weil es einfach so viel Spaß macht.
Ja, dann viel Spaß und eine schöne Zeit.
Danke dir und danke fürs Zuhören.
Ciao, Gummi.
Das war's ja.
Was ich vielleicht einmal erwähnen sollte, ist, dass man diesen Podcast da abonnieren kann oder folgen oder liken oder bewerten, whatever. Wenn es den Podcast unterstützen wollt, dann würde uns das wahrscheinlich schon was bringen. Bitte danke. Pussy. Diese Folge wurde präsentiert von Atomic. Falls ihr vorher nicht so gut aufpasst habt, jetzt nochmal die Info unter atomic.com/sustainability. Gibt's interessante Infos zu Atomics Beitrag zum Klimaschutz.